Wir sind angelangt beim Thema 14 Uhr. Nein, es heißt Open Office und ich habe hier zwei Mitstreiter von openoffice.org vor mir sitzen. Das ist einmal die Mechthild Stehmann und der Uwe Altmann. Zwei Männer eigentlich. Ne? Stehmann und Altmann. Mechthild ist die Mechthild aus dem Forum. Man kennt sie, wenn man sich mit Open Office irgendwie beschäftigt. Sie gibt euch auch im Forum Antwort. Und Mechthilde.
Mit einem E hin.
Mechthilde, ja. Und der Uwe, du bist auch im Forum? So?
Nö.
Nee. Er muss aber hier reden, sagt er. Okay, wir wollen über Open Office sprechen. Und da sind wir ja schon gleich angelangt. Open Office ist ja nun nicht so ein Thema, wo man einfach sagen kann, ja, wir sprechen mal über dieses kleine Programm, sondern ist ja ziemlich groß. Was gehört alles dazu bei euch jetzt mittlerweile zu Open Office? Textverarbeitung, Tabellenkalkulation? Ich fange mal an und dann machst du weiter bis zum Ende.
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Das sind sicher auch die Sachen, mit denen die meisten Anwender in der täglichen Arbeit arbeiten. Es gehört dazu Impress, das ist ein Präsentationsmodul.
Ja.
Normal, kennt man ja von anderen Programmen auch. Wir haben jetzt seit der Version 2.0 ja auch noch eine Datenbank-Entwicklungsumgebung drin, die den Vorteil hat, dass sie auch auf fast jeder Plattform funktioniert, die wir so kennen. Da ist auch die Mechthild Fachfrau dafür. Was habe ich noch vergessen? Es gibt eine Menge Kleinkram.
Zeichnungen, Draw.
Draw natürlich, objektorientiertes Zeichenprogramm.
Ja.
Also man kann damit die Zeichnung erstmal machen, die man dann in den Präsentationen verwendet. Das ist ein bisschen auseinandergetrennt bei uns. Es gibt so Sachen wie XSLT-Filterung und also so eine Menge Kleinkram. Ne?
Ja.
So Spezialfunktionen halt. Das ist klar, so ein Programm wächst ja über die Jahre und da das ja einen sehr breiten Anwenderkreis hat, der auch sehr viel mit der Community zu tun hat. Ich weiß nicht, manche Leute behaupten, OpenOffice.org hätte die weltgrößte Community von Open-Source-Projekten überhaupt. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber
auf jeden Fall eine der größten.
Auf jeden Fall eine der größten, ja.
Ist es auf jeden Fall, ja.
Wie viele Moderatoren gibt es da so, die da so Rede und Antwort stehen im Schnitt? Wie viele sind da so online? Kann man das sagen?
Das verteilt sich unheimlich. Es gibt keine zentralen Server, wo du das ablesen könntest. Man muss ja einfach klar machen, dass OpenOffice in über 100 Sprachen übersetzt wird.
Ja, ja.
Und das sind Community-Übersetzungen. Das heißt, es gibt also mal mindestens so viele Communities, die das ja auch machen.
Aber
die Firma Sun Silver, die ja so ein bisschen federführend in dem Hintergrund ist, die macht ja jetzt nur noch eine englische Version raus.
Ja.
Das heißt, alles, was an lokalisierten Versionen von OpenOffice irgendwo in der Welt unterwegs ist, ist ein Community-Projekt, das übersetzt zu haben. Und das sind auch keine kleinen Projekte, weil es ist ja nicht nur die Oberfläche des Programms zu übersetzen, sondern insbesondere auch die ganze Online-Hilfe, die ja bei OpenOffice auch nicht gerade klein ausfällt, durch die große Vielfalt des Programms halt. Ne?
Ja,
gibt das unheimlich so viel Funktionalität und da ist ja zu jedem eigentlich relativ gute Online-Hilfe auch dabei. Muss ja alles übersetzt werden.
Handbücher gibt es dann auch noch? Oder
es gibt Handbücher.
Bücher zum Kaufen.
Es gibt Bücher zu kaufen.
Na klar.
Es gibt auch Bücher zum Runterladen. Das deutsche Projekt hat jetzt vor einem Dreivierteljahr so etwa mal einen für mich sehr interessanten Versuch gestartet. Ich denke, das wird auch Kreise ziehen. Zumindest für das Textverarbeitungsmodul, den Writer, gibt es auf lulu.de ein Handbuch, das man sich entweder ausgedruckt bestellen kann. Dann kostet das irgendwie, ich glaube, schieß mich tot, 12, 15 Euro sowas in der Kante.
Immer noch recht preiswert für so.
Ja, das ist DIN A4 und hat über fast 200, 300 Seiten rum. Also es ist sehr ausführlich. Nein, der Schöne an der Sache ist, man kann auch bei lulu.de dieses Buch als PDF kostenlos runterladen und sich selber ausdrucken oder am Bildschirm lesen. Da kostet nichts.
Ja,
nur das Drucken und Zuschicken.
Das Drucken und Schicken kostet eben entsprechendes Geld.
Ja.
Okay.
Das ist jetzt erstmal ein Versuch, das so zu machen. Das ist sehr professionell gemacht, auch von einem Team aus dem deutschen Projekt, also aus dem DE-Projekt. Es gibt aber auch auf den DE-Seiten eine Menge anderer Dokumentationen. Also wenn man nach http://de.openoffice.org geht, die sind auch direkt von der Startseite aus über Dokumentation verlinkt. Da wird also jeder fündig, da kann man tausende von Seiten allgemeiner und auch sehr spezieller, zum Teil spezieller Dokumentationen auch runterladen.
Also ich habe neulich mal eine Dokumentation über dieses Datenbankmodul gesucht, weil ich da mal reingucken wollte, wie das funktioniert, aber die war noch nicht so ausführlich, die Dokumentation.
Ja,
habe ich da irgendwie was nicht gesehen?
Bei der Datenbank ist das Problem, wir sind erstmal nur ganz wenige Leute, die sich überhaupt mit diesem Thema intensiv beschäftigen und dementsprechend schwierig ist dann auch so eine Dokumentation zusammenzustellen, weil es ist schon ein ziemlicher Zeitaufwand, das dann überhaupt mal. Und das Problem ist, da es ist ja erst in der 2.0 dazu bekommen, das heißt, viele Informationen stehen uns als Community-Mitglieder noch nicht so zur Verfügung, dass wir die jetzt also schon wieder in der Dokumentation einarbeiten können.
Wir kennen ja das Problem, Programmierer dokumentieren nicht sehr gerne. Und wenn du versuchst.
Also man kann sie verpflichten.
Man kann sie verpflichten.
Bei Strafe des Strickes oder so könnte man sie dazu verpflichten, wenigstens kleine Tags an die Zeilen zu hängen. Das ist ja schon mal ein
du
Anfang.
Du hast nicht viel mit Programmierern zu tun in deinem richtigen Leben, das hört
doch,
man schon.
Doch.
Weil dann erzählt er dir, ja gut, dann dauert es aber 2 Jahre länger, bis es fertig wird und dann steckst du so Ideen ganz schnell wieder in die Tasche.
Das macht ja nichts. Er kriegt da, wenn er davon leben kann, für das gleiche Gehalt, was er in einem Jahr kriegt, über 2 Jahre zu leben, ist ja okay.
Das Problem ist bei Datenbankmodul, ich merke das auch hier auf der Messe, wenn jemand an den Stand kommt und fragt, oh, OpenOffice kann doch jetzt auch Datenbank. Das Problem ist, Leute haben normalerweise ein Grundverständnis, dass das so ähnlich wäre wie eine Textverarbeitung halt oder eine Tabellenkalkulation, halt vielleicht ein bisschen was anderes, aber im Prinzip genauso. Und das ist bei Datenbanken leider überhaupt nicht der Fall.
Ja, eben.
Das heißt, du musst eigentlich sehr viel Grundkurs, was ist eine Datenbank, erstmal schreiben in so eine Doku. Und dazu hat sich bis jetzt noch keiner gefunden bei uns.
Ja.
Und es ist natürlich eine sehr, sag mal, spärliche Oberfläche mit einer Tonne Funktionalität hinten dran. Die auch nur eigentlich in sehr engem Zusammenhang mit den Programmierern überhaupt erschließbar ist. Es wird dran gearbeitet, aber es ist auch, wie Michele sagt, die findest du auch nicht an jeder Ecke, die Leute, die sowas können. Also selbst so ein großes Projekt wie das DE OpenOffice.org Projekt hat da richtig Personalknappheit in dem Bereich auch. Ja.
Also im Moment sieht es so aus, dass wir im deutschen Projekt mit 4 Leuten sind, die sich also intensiv auch mit dem Datenbank, überhaupt auch mit dieser Datenbanktechnologie auch auseinandersetzen und wissen, wie eine Datenbank an sich überhaupt funktioniert, wie ein Datenbankserver funktioniert, ähnliche Dinge.
Mhm.
Das sind eine Handvoll Leute.
Ja, das hört sich jetzt aber alles grauenhaft kompliziert an. Für den normalen Anwender ist das eigentlich relativ einfach zu bauen. Also ich sag mal so, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das geht, ne? Wenn man dann konkret was machen will.
Ja.
Aber wenn du dich jetzt hinsetzt und versuchst, das aufzuschreiben, dann sieht das halt anders aus.
Also, ja, dann muss man eben auch ein Stück tiefer reingehen. Als das,
ja, aber
was
ich
man
gehe da anders ran. Also ich will mir immer erst ein Datenbankmodell aufschreiben, um es dann da umzusetzen. Ich habe da mal irgendwie in Hannover an einer Universität so einen Lehrgang SQL-Datenbanken besucht und ein Jahresvortrag, so habe ich da eingeschrieben als Gasthörer. In hohem Alter darf man auch noch studieren, wenn man das Geld zahlt. Ne? Und ja, dann haben die mir da erklärt, wie das gemacht wird. Ich gesagt, toll, das geht wunderbar. Und dann habe ich mich da hingesetzt, aber das passierte, das ging so nicht, wie ich mir das gedacht habe. Ja? Also mein Datenbankmodell steht ja fertig da mit allen möglichen Verknüpfungen und, aber das dann da reinzubringen.
Das könntest du jetzt 1:1 reintippen bei uns. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, die Oberfläche dazu zu schreiben.
Ja.
Die Masken für den Benutzer.
Ja,
vor allen Dingen die idiotensicheren Masken für den Benutzer.
Und das ist eben nicht ganz so einfach. Ja.
Nein, da wirst du in der Regel auch noch Makroprogrammierung brauchen.
Mhm.
Wenn das ein bisschen komplexer, also wenn es über die private Schallplattensammlung rausgeht, wenn du komplexere Verknüpfungen in der Datenbank hast und willst die Daten aus 3 bis 5 Tabellen in einer Maske sehen, was sehr schnell passiert, dann wirst du um Makroprogrammierung nicht rumkommen und dann, da läuft dann der normale Anwender, der von seiner Tabellenkalkulation herkommt, möglicherweise schon ins Leere, weil er das mit den Makros schreiben, dann halt, das ist dann auch ein ziemlicher Klopper halt. Ne?
Ja, klar.
Ja.
Es gibt ja da diesen, wie soll man sagen, den Konkurrenten oder den proprietären Gegner da, ne? Diese eine Datenbank, die ja auch sehr oft angewendet
wird.
Das
ist doch kein Gegner für uns.
Nee, so habe ich ja gesagt, oder anderen Marktteilnehmer, könnte man ja nennen. Ja. Und ich habe da das Problem bei dem anderen Marktteilnehmer, dass sobald die Datenbank da in eine bestimmte Größe oder im Netzwerk agiert, hat man massive Probleme. Ja?
Also
die
bietet Datenbank ja der andere Marktteilnehmer eine Upgrade-Fähigkeit auf einen professionellen Datenbankserver an, der das Problem dann in den Griff kriegt.
Genau, das ist so. Ja.
Okay. Das brauchst du bei uns nicht.
Das war jetzt die Frage, genau. Wie läuft das bei euch?
Ja, das hat jetzt auch wieder was mit Verständnis von Datenbankmodulen zu tun. OpenOffice konnte schon immer, auch schon in der Version 1.0 und schon bevor es Base gab, also Base ist das OpenOffice Datenbankmodul, konnte schon immer fremde SQL-Datenbanken einbinden. Es ist überhaupt kein Problem, hinter einer OpenOffice-Applikation einen meinetwegen PostgreSQL-Server, das ist ein sehr professionelles Produkt aus der Open-Source-Szene eben, sind auch hier mit einem Stand auf der Messe, also so ein PostgreSQL-Server dahinter zu hängen und eine super professionelle, ausfallsichere, automatisch replizierende, transaktionssichere Datenbank zu programmieren und mit einem OpenOffice-Frontend zu benutzen. Das kann ich also frei nach oben skalieren, das ist nur noch ein Hardware-Problem an der Stelle. Zum Zweiten der große Vorteil, den OpenOffice hat, OpenOffice wird auf ziemlich vielen Betriebssystemplattformen unterstützt und das Produkt, von dem du eben gerade gesprochen hast, halt nur von einer Betriebssystemplattform. Das ist, mag für manche ein Vorteil sein, einfach, wobei man unter so einem Szenario sehr wahrscheinlich sowieso aber auf eine Webdatenbank ausweichen würde. Also das sind wir dann auch in einem ganz anderen Bereich halt.
Ja, ja, klar. Nee, es geht ja um so kleinere Anwendungen, ne, wenn man so 2-3 Rechner irgendwo stehen hat, die dann auf dieselben Daten zugreifen müssen. Und da gibt es halt bei dem einen Probleme und bei dem anderen andere Probleme. Und das ist immer so eine Sache, dann will man nicht... Also diejenigen, die so etwas mal programmiert haben, sind ja meistens so Self-Made-Programmer und die haben nun nicht unbedingt den Schneid oder den Mut, auf eine große Datenbank umzusteigen und die wollen das halt flüssig hinkriegen, dass es so einigermaßen funktioniert. Aber wenn man an irgendwelche Grenzen stößt, dann muss man sich halt dann irgendwann damit beschäftigen. Es wird nicht, man wird nicht drum herum kommen.
Das ist eine unserer Lieblingsfragen auf der CeBIT. Da sind ja mehr Industriekunden da und da stellt sich immer wieder in Gesprächen raus. Also umsteigewillige Unternehmen, die auf Open Source stärker auf jeden Fall setzen wollen, die dann immer regelmäßig auf das Problem laufen, dass dann abteilungsspezifische entweder große Makro-Applikationen in Excel existieren oder eben kleine Access-Datenbanken.
Ja.
Und das Ablösen dieses, ich sag mal, IT-Wildwuchses, das eigentlich einen Aufwand induziert für diese Unternehmen, die den nicht mehr bereit sind zu tragen, weil da müssen sie ja alles ablösen bzw. neu schreiben. Auf der anderen Seite sage ich denen dann immer, ihr seid eine Kapitalgesellschaft, in Ordnung, dann müsstet ihr eigentlich diese ganzen Applikationen in eurer Bilanz ausweisen als besonderes Unternehmensrisiko, weil der die geschrieben hat, wenn der sich morgen mit seinem Sportwagen um den Baum wickelt, habt ihr ein Problem. Das sehen die meisten auch gar nicht. Weil Dokumentation gibt es natürlich keine. Den Zweiten, der sich so gut auskennt, dass er da irgendwas anpassen könnte, gibt es auch nicht. Das heißt, das Risiko ist für solche Unternehmen eigentlich ganz enorm, in diesem Bereich solche Applikationen weiter zu betreiben. Aber da macht man halt dann die Augen zu und durch. Inwieweit sich da Vorstände haftbar machen im Zweifelsfall, ist eine andere Frage, mag ich hier gar nicht beantworten. Aber das wird gerne ignoriert. Von daher ist auch die Umstellung auf eine Open-Source-Software immer auch natürlich eine gute Gelegenheit, solche Dinge mal zu durchforsten und auch in eine professionelle Umgebung zu transferieren. Würde ich auf jeden Fall als Gelegenheit wahrnehmen.
Ja.
Jetzt haben wir uns aber sehr weit vom Thema entfernt.
Jetzt haben wir uns ein bisschen da entfernt, aber wir kommen wieder zurück und zwar auf die vielen Plattformen. Wir hatten ja vorhin schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr diese LGPL-Lizenz habt, das heißt, eure Lizenz ist noch freier als diese normale GPL,
kann man so
sagen.
Ja, die erlaubt eine Menge Dinge, die eine normale GPL nicht zulassen würde.
Gut, und dann sind wir bei dem anderen Thema. Ich komme ja nun von diesen Leuten mit dem Apfel und da gibt es ja auch dieses eine kleine, diese Implementation auf dem Macintosh, diese NeoOffice Suite, die da von jemandem programmiert wurde, auch sehr schön, aber relativ langsam. Gibt es da von euch direkt mal eine Alternative? Weil ich kann damit nicht arbeiten, das ist mir einfach zu langsam.
Ja, du könntest dir normales OpenOffice 2.4.1 unter X11 auf dem Mac installieren.
Brauche ich aber Fink.
Da brauchst du keinen Fink dafür. Da brauchst du ein X11, was im normalen 10.5er Betriebssystem standardmäßig mit installiert wird. Dann lädst du dir das OpenOffice runter, ziehst das in den Programmordner, machst einen Doppelklick drauf und los geht's. Das Dumme ist nur, das ist eine X11-Applikation und ein normaler Mac-User kriegt dann irgendwie schon die ersten Pickel, wenn das Fenster aufgeht.
Nee, das ist mir schon passiert, ich musste da auch schon Pflaster kleben, weil mir die Fußnägel hochgerollt sind, als ich diese X11-Applikation gesehen hatte und darum habe ich gesagt, es kommt vielleicht was Richtiges. Jetzt kommt hier noch eine Frage aus dem Channel, aber ich will erstmal die anderen Fragen abarbeiten. Wo sind wir hier? Achso. Okay, ja, machen wir gleich. Also schreibe ich mir noch auf. Gut, kommt da von euch irgendwie eine Sache raus? Man liest immer davon, dass da irgendwas in der Mache ist. Eine native Mac.
Ja, die ist mit der 3.0, wird die rauskommen und die 3.0 ist terminiert auf in etwa einem Monat.
Aha, also da haben wir schon die erste Frage aus dem Channel beantwortet. Wann wird OpenOffice 3.0 rauskommen? In einem Monat.
Wir sind guter Hoffnung. Wir denken, dass wir zum Anfang September den ersten Release-Kandidat für die 3.0 rausbringen werden. Wer mutig ist, darf den schon mal parallel installieren.
Ja.
Wir übernehmen keine Garantie auf Fehlerfreiheit. Naja, kann man sowieso nicht. Und wir haben derzeit im Plan, in circa 4 Wochen die finale 3.0 rauszubringen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Fehler noch in den Release-Kandidaten dann entdeckt werden.
Ja.
Die werden ab bis zum Wissen und Gewissen gebaut, aber das weiß man, je breiter die Tests sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch irgendwelche Sachen findet, die man vorher übersehen hatte. Und bis wir den Release-Kandidat zur offiziellen Version machen, muss dann die Mechthilde schon mal kräftig mit dem Kopf genickt haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie da ganz schwer dazu zu bewegen ist.
Wo sind denn die größten Neuerungen zu finden dann im 3.0? Also in der Textverarbeitung wahrscheinlich eher weniger.
Doch auch. Ja, es gibt ein paar schöne Sachen auch in der Textverarbeitung.
Die Notes, die neue Notizenfunktion.
Genau.
Die Notizenfunktion ist überarbeitet worden. Es war bisher auch möglich, zusätzliche Notizen in einen Text einzubauen. Das war ein kleiner gelber Fleck, der sich dann irgendwo versteckte. Je nachdem, welche Auflösung man hatte, war nichts zu sehen.
Ja.
Die werden heute sehr deutlich neben dem Dokument auf dem Bildschirm, neben dem eigentlichen Dokumentenblatt auf dem Bildschirm dargestellt. Auch in verschiedenen Farben dann möglich, ja. Je nachdem, in welchem Bearbeitungsstatus genau. Das ist. Das ist eine Neuimplementation, die auch von außen initiiert worden
ist. Es gibt auch eine schöne Funktion, jetzt eine Mehrseitenansicht des Textes. Also man kann sich dann 2, 4, 6, 8 Seiten nebeneinander, übereinander, untereinander kacheln auch in der Ansicht. Man hat nicht mehr diese fortlaufende von oben nach unten Ansicht. Also da ist schon was passiert auch in der Textverarbeitung.
Also eine 2-Seiten-Ansicht finde ich auf meinem Breitbandbildschirm mal sehr gut, weil ich dann 2 A4 Seiten, ich habe mir die extra deswegen gekauft, ich will 2 A4 Seiten parallel sehen in der Vollbildversion und wenige Programme können das. Ne?
Das geht in der 3.0er Version auch bei OpenOffice. Wer sich genauer für die Neuerungen interessiert, wir werden heute um 16.30 Uhr dazu einen Vortrag unten halten, der vom Linux-Magazin als Livestream auch übertragen wird.
Aha, also dann müsste er dann 16.30 Uhr?
16.30 Uhr.
Das schafft man dann bis 17 Uhr zum letzten Beitrag von Radio Tux.
Die wichtigen Neuerungen handeln wir dann in der ersten halben Stunde
das
ab.
Das haben wir jetzt so beschlossen, ja. Okay, und was gibt es denn noch? Zum Beispiel war ja die Frage, ist denn die Usability von zum Beispiel diesem Impress, diesem Malprogramm verbessert worden?
Verglichen zu welcher Version?
Zu der 2.0er Version. Ja.
Zu der 2.0er definitiv, weil im Lauf der 2er-Serie irgendwann der ganze Modul mal neu gemacht wurde. Ne? Oder war das schon zur 2.0?
Da ist jetzt nichts bekannt.
Also ich habe jetzt gerade eine Präsentation mit dem Ding gemacht und ich arbeite nicht sehr oft damit und fand die Usability eigentlich ziemlich gut. Ich weiß, also müsste man sich mal in der 3.0 nochmal angucken, auf jeden Fall. Aber ich konnte damit eigentlich gut jetzt zurechtkommen, ohne dass ich jetzt jeden Tag damit arbeiten würde.
Ja.
Also.
Ich arbeite auch sehr wenig.
Wir haben hier die Frage, gibt es vielleicht in der 3.0 einen PDF-Import?
Nein. Es wird, das ist ein bisschen komplizierter, ich sag's mal so. In der 3.0 selbst wird der PDF-Import nicht reinprogrammiert. Es gibt einen neuen Mechanismus in OpenOffice, der heißt Extensions. Wir hatten ja im Vorgespräch ja schon mal kurz angesprochen, OpenOffice ist ein monströs großes Produkt und es ist sehr schwer für Menschen, da Code beizutragen, weil das einfach unheimlich komplex ist. Aus diesem Erfordernis heraus hat es eine Bewegung gegeben, die jetzt inzwischen auch sehr erfolgreich funktioniert. Es gibt eine Extensions-Schnittstelle für OpenOffice, die es Leuten erlaubt, Code für OpenOffice zu schreiben, ohne sich mit der kompletten Codebasis des Programms auseinanderzusetzen. Das ist eine Erweiterungsschnittstelle, ähnlich wie wir das auch von Firefox her kennen. Und es gibt eine Extension eben, die es erlaubt, PDFs zu importieren nach OpenOffice. Ja. Die ist also nicht im Auslieferungszustand nicht drin. Ich sage es deswegen, weil wir kriegen schon gelegentlich böse Zuschriften, wenn jemand so eine Pre-Release runterlädt und sagt, ja, uns fehlt der PDF-Import, das heißt, okay, da musst du noch die Extension dazu laden.
Ja.
Also man kriegt jetzt nicht mehr das ganze Paket, wenn man so will, mit der 3.0, sondern man kriegt eben das Basispaket und spezifische Funktionen muss man gegebenenfalls auch als Extension sich extra nochmal besorgen. Da gibt es Mechanismen, die ganz ähnlich auch wie denen von Mozilla funktionieren.
Ja, ja,
also das ist sehr komfortabel, aber man muss es eben machen.
Ja. Ja,
es ist sehr an Mozilla angelehnt von der Funktionalität, weil das ist, da ist es einfach auch schon am bekanntesten in der Breite schon bekannt und warum soll man da eine andere Funktion?
Ja, okay. Hat sich denn optisch irgendwas verändert?
Die Themes sind nochmal etwas überarbeitet worden, also die einzelnen Icons. Ansonsten.
Ja, also rein optisch. Die Icons in der Taskleiste sind ein bisschen überarbeitet worden. Es gibt auch neue Themes, glaube ich. Die alten werden mit ausgeliefert.
Es gab ja einen großen Sprung in der Optik bei dem anderen Marktteilnehmer beim letzten Release. Und da haben ja einige Leute, ebenso wie ich eben sagte, Fußnägel räufeln, haben dann andere Krankheiten bekommen. Das wird bei euch also definitiv nicht der Fall sein. Oldtime-Outfit bleibt.
Böse Zungen behaupten, dass uns das eine Menge User in die Arme getrieben hätte.
Nein,
das ist bei uns, bleibt die Optik und die Bedienerlogik schon so, wie sie war.
Ja.
Die ganze also jeder, der vorher mit OpenOffice gearbeitet hat, wird damit auf Anhieb sofort zurechtkommen.
Ja, na, viele sind ja der Meinung, ist ein bisschen sehr klassisch noch die Oberfläche. Man könnte sie vielleicht ein bisschen aufpeppen, aber ich finde, es ist ein Programm zum Arbeiten und bin nicht unbedingt so ein Fan, nun das ganz aufgepeppt zu haben, aber die X11-Anwendung, die gerade vorhin erwähnt wurde, die hat mich dann doch nicht überzeugt.
Es gibt ganz, ganz selten geäußerte, aber versteckte Hoffnungen, dass durch den nativen Mac-Port, den wir jetzt haben, der Druck auf die, ich sag mal, Modernisierung der Benutzeroberfläche da doch ein bisschen steigen wird.
Aha.
Ja. Weil natürlich Mac-User sowas schon als grenzwertig bewerten.
Ja. Achso, also ihr seht auch bei dem nativen Mac...
Das sieht schon noch ein bisschen so aus wie OpenOffice unter Linux, ja klar.
Achso.
Da ist jetzt nicht... Also man muss Benutzeroberfläche zwei Dinge unterscheiden. Es gibt auf dem Mac eine Menge betriebssystemspezifische Sachen wie zum Beispiel ein Druck- oder ein Dateiöffnen-Dialog, die werden eingebunden.
Ja.
Die kommen vom Mac her mit dem ganzen Komfort, den sie bieten. Aber ich sag mal, die Icons in der Menüleiste von OpenOffice oben, die sind natürlich OpenOffice-Domäne. Da gab es ein paar behutsame Verbesserungen an das Aqua Blue von dem Mac, aber das ist, glaube ich, das Letzte. Was da mal passiert ist, man muss sich einfach klar machen, es schlagen bei uns regelmäßig Grafiker auf, die sich anbieten, da was zu machen. Und wenn man denen mal mitteilt, dass sie dann eben im Tausenderbereich Anzahl Icons anpassen müssen, sind die dann auch ganz schnell irgendwie wieder weg.
Ach,
weil
so,
das ist
okay.
Hölle viel Arbeit. Ne?
Ist, dass sich OpenOffice.org stärker in das System integriert. Also auch zum Beispiel unter Linux, wenn man eine KDE-Oberfläche hat, dann sieht auch das OpenOffice eben wie im KDE aus. Wenn man eine GNOME-Oberfläche hat, sieht es auch eben dementsprechend aus. Sodass von daher sich also auch was in der Oberfläche dem anpasst, was man eigentlich als System hat. Unter Windows sieht es dann nochmal etwas anders aus. Auch je nachdem, welche Windows-Oberfläche
also
man hat.
Also es geht schon in die Richtung, die Optik soll sich dem System anpassen. Also da ist ein Anfang jetzt gemacht worden und da arbeitet ihr weiter sozusagen.
Also die Fensterdesigns, die Fensterrahmen und so werden natürlich auch auf dem Mac von der Betriebssystem übernommen.
Ja.
Aber manche
Wenn die Betriebssysteme das ja alle anbieten, warum soll man es nicht benutzen?
Genau.
Es macht ja das System auch irgendwo schlanker.
Und zu der X11-Version kann ich ja auch nur sagen, ich arbeite sehr viel unter verschiedenen Betriebssystemen und ich war eigentlich immer froh, dass das relativ gleich aussieht. Also das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ich weiß auch jetzt zum Beispiel, die NeoOffice-Leute, von denen wir gerade kurz gesprochen haben, haben einen Backport auf X11 gemacht, obwohl die eigentlich seit Jahren Furore damit machen, dass sie eine native Mac-Version machen. Da kann man jetzt auch eine X11-Version kriegen von denen, wo die halt ihren Code mit eingebaut haben, weil wir es nicht können. Ne? Also das schwankt hin und her. Es wird mit Sicherheit auch immer eine kleine Benutzergruppe geben, die eine XL-Version bevorzugt. Die Frage ist, ist die groß genug, dass ich jemand die Arbeit mache, die zu versorgen?
Ja, ja, das ist ja immer die Frage, ja. Hier kam noch die Frage, gibt es oder wird es eine Spracheingabemöglichkeit geben?
Soweit das OpenOffice-Projekt direkt betroffen ist, wüsste ich nicht, dass jemand dran arbeitet. Ich denke auch, das sind Dinge, die besser auf Betriebssystemebene gelöst werden. Das heißt, mit einer eigenen Applikation, die dann eben eine Tastatureingabe simuliert oder wie immer auch. Dann kann man sie nämlich nicht nur in einem Programm benutzen. Ich wüsste jetzt nicht, dass OpenOffice da
speziell ist mir auch nicht
speziell
bekannt.
Was macht.
Also ich denke, es wird ähnlich laufen, wie es diese Braille-Eingabe unter anderem auch für OpenOffice.org möglich ist, die von der Blindengruppe um Klaus Knopper herum entwickelt wurde.
Man könnte natürlich auch über eine Extension nachdenken, die sowas löst.
Ja.
Wie gesagt, dann, der Nachteil wäre halt, das hast du dann halt nur in OpenOffice zur Verfügung.
Ja, eben. Also ich sehe das auch eher als diese UID, Human Interface Device, dass man sagt, okay, das ist ein Gerät wie Tastatur, wie Maus, wie andere Eingabegeräte, wie Zeichenbrett oder so, ja, Zeichentablett, so sollte es sein. Oder wie auch der berührungsempfindliche Bildschirm ist ja auch ein...
Ja.
Und da müsste ja die Spracheingabe genauso als diese Art von Eingabeinstrument funktionieren und auch das Betriebssystem entsprechend mit.
Ja.
Aber das scheinen, egal bei welchem Betriebssystem man sich umhört, die Geister zu scheiden. Da ist nirgendwo eine für mich irgendwie nutzbare Lösung vorhanden. Ne? Ich habe schon so viele Spracheingabeprogramme und so weiter getestet, auch mit meinen Anwendern zusammen. Und viele, die sich nicht an diese Lernarbeit gewöhnen können, haben das immer wieder abgelegt. Ne? Obwohl sie sich schon dann ein Jahr damit auseinandergesetzt haben, aber nach einem Jahr, nee, ich gehe wieder auf meinen Diktierautomaten zurück und die Dame vorne macht es.
Ja.
Das ist also gerade Rechtsanwälte oder Ärzte, die haben dann keine Lust mehr.
Irgendwann. Ja. Also
oder sie sind Freaks.
Es funktioniert auch nicht. Die Fehlerquoten sind auch noch zu hoch. Es gibt die ja unter...
Man kann es nicht rausschicken.
Nee. Nein, nein.
Ja. Ich kenne auch ein paar zufriedene Anwender von solchen Lösungen, aber die meisten erzählen genau das, was du eben erzählt hast.
Eine Weile machen sie es mit und dann ist irgendwann irgendwie Schluss. Ja. Dann wird hier gefragt nach Translation Memories zur Übersetzung von Texten.
Ja, gibt's jede Menge freie Software.
Es gibt, ja.
Aber nicht in OpenOffice.
Ja.
Ja, also ich habe jetzt gerade eine Meldung gelesen, schieß mich tot, dass es jetzt ein berühmtes auch auf Linux gibt.
Wir arbeiten selber mit einem Translation-Programm für die Übersetzung der Hilfe und der Oberfläche. Das ist ein freies Programm auf Java-Basis, das ist frei. Das ist jetzt gerade von einem Projektmitglied auch für uns nochmal angepasst worden, damit wir das...
Wie heißt das?
Open Translation Editor. Der Open Translation Editor, der bietet da sehr, sehr viele Funktionen, das zu machen.
Aha.
Und ist auch auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Also unter Windows, Linux und Mac auf jeden Fall.
Das ist, um diese Art Fragen vielleicht abzukürzen, weil jetzt die nächste, die wahrscheinlich auf deinem Zettel steht, ist ein Personal Information mit Adressbuch und Terminplanung. Das ist auf jeden Fall die uns am liebsten gestellt wird in dem Kontext. Nein, auch die wird es in OpenOffice nicht geben, weil wir entwickeln ja kein paralleles Produkt oder ein paralleles Produktbundle. Wir empfehlen an der Stelle einfach die Kombination von Thunderbird und Lightning, die unseres Erachtens da eine sehr gute Funktionalität bietet im Bereich freier Software. Und wir verstehen es auch nicht so ganz, ob wir dass wir da einfach nochmal ein Rad neu erfinden sollen.
Ja.
Wir konzentrieren uns dann lieber auf die eigentliche Office-Funktionalität von OpenOffice.
Genau, oder man greift dann auf das Produkt zurück, was wir letztens hier am Stand hatten. Das nannte sich Tina 2.0, war auch so ein Projekt für Personal Information Management.
Ja, da gibt es ja einiges.
Da gibt es so ein paar Sachen, ja. Nächste Frage war, wie sieht es aus, welche Erkenntnisse habt ihr über den Einsatz von OpenOffice in öffentlichen Einrichtungen? Wie ist da der Stand? Geht das da voran? Wird das mehr und mehr benutzt oder
die Frage
stagniert das?
Lässt sich eigentlich sehr einfach beantworten. Jede öffentliche Verwaltung, die auf Linux migriert, migriert natürlich auch auf OpenOffice.
Und das ist halt im Moment eher im süddeutschen Raum der Fall?
Ohne den Leuten von K-Office nahtreten zu wollen, aber ich nehme an, OpenOffice ist da wahrscheinlich die Applikation der Wahl.
Ja.
das ist einfach so. Also man liest dann immer, dass die Gemeinde oder die Stadt oder sonst irgendwer auf Linux migriert wäre, was ja sehr löblich ist. Das bedeutet immer natürlich automatisch auch eine Migration auf OpenOffice.
Ja, ja, die Frage war jetzt, wie viel, ob ihr da Zahlen kennt? Nö, kennt ihr nicht.
Nein. Das, ja, das die wird es auch noch geben. Ne? Ja.
Die gäbe es ja auch noch.
Das ist auch übrigens die von mir empfohlene Migrationsstrategie, die Leute erstmal auf OpenOffice umzustellen. Wenn man ihnen dann ihr Windows durch ein Linux ersetzt, merken die das kaum noch. Zahlen, das ist eines der großen Probleme, das wir haben. Dadurch, dass man sich die Software natürlich frei runterladen kann, haben wir keine Kundenkartei. Deswegen kommt ja auch bei jeder Neuinstallation erstmal die Bitte, sich zu registrieren. Die meisten Leute werden die aber wahrscheinlich wegklicken. Das heißt, wenn uns einer fragt, wie viele Leute es jetzt in OpenOffice sind, wir wissen es einfach schlicht und ergreifend nicht. Wir können es nicht sagen.
Ja, das ist das Problem dazu. Aber ein anderes Thema, es gibt ja diesen Klon GoOOO. Wie steht ihr dazu? Wurde mir jetzt hier mitgeteilt. Ich habe noch nie was davon gehört, aber...
Es gibt da etliche. Es gibt ziemlich viele, 5, 6 mir irgendwann mal schon mal untergekommene Distries. Wir haben selber eine, die ProOO-Box, also Distributionen von OpenOffice, die dann irgendwie zusammengepackt werden mit Schieß mich tot und weiß nicht alles. Das ist, wie vorhin schon gesagt, von der Lizenz her durchaus möglich, auch ohne dass OpenOffice draufsteht. Es gibt etliche deutsche Standesämter zum Beispiel, die mit OpenOffice arbeiten, weil ein Hersteller von Standesamtsfachsoftware einfach OpenOffice als Textverarbeitung unter seine Applikation geschoben hat. Der Standesbeamte weiß nicht, dass er mit OpenOffice arbeitet.
Ja.
Das ist von der Lizenz her möglich und das ist natürlich auch in anderen Distris möglich. Wir haben vorhin gerade noch mal geschmunzelt über eine Geschichte, die Firma SUSE oder Novell heute ist ja einer der wenigen professionellen breiten Code-Kontributoren, die direkt an der Codebasis arbeiten. Die haben es auch schon mal geschafft, zu einer CeBIT eine OpenOffice-Version 2.0 rauszubringen und die offizielle war eigentlich erst bei 1.9.5 oder so angekommen.
Ah ja, auch
man
gut.
Man kann sowas machen. Ja. Wir kriegen auch immer wieder böse Briefe von Leuten, also nicht böse, wir kriegen den bösen Brief nicht, aber die Leute sind zu Recht aufgebracht, dass sie irgendwo im Internet sich ein OpenOffice runtergeladen haben, haben 20 Euro dafür bezahlt. Ich habe jetzt gerade einen gehabt, der musste dann gleich noch ein Abo bezahlen pro Jahr mit 96 Euro und nächstes Jahr auch nochmal.
Ja, super.
Die dann bei uns aufschlagen und fragen, ob wir das unterbinden können. Nein, wir können es nicht unterbinden. Wir können da gar nichts dagegen machen. Die Lizenz erlaubt das.
Also Leute, lieber hingucken, was ihr da runterladet. Nicht einfach irgendwo laden. Ihr könnt doch zu openoffice.org gehen und das da laden, oder?
Ja, genau.
Kann man noch machen.
Ja.
Also eine freie Software muss nichts kosten.
Nein.
Nein, und erst recht keine Abo-Gebühren.
Ja, Abos sowieso nicht, ja. Wer Abos abschließt, der hat das selbst, glaube ich, zu verantworten.
Wenn wir natürlich unsere Pro-O-Box abgeben, dann ist das schon mal schön, wenn wir auch was dafür bekommen, Materialkostenersatz, auch wenn die als CD, als DVD rausgegeben werden oder eventuell auch Service mit angeboten wird, Support, Installationssupport und sowas, dass das natürlich kostenpflichtig
Also man kann das jetzt nicht alles schlecht machen. Es gibt heute auch noch Leute, die nur mit einem Modem am Internet hängen und die sind einfach froh drüber, wenn sie von irgendjemandem eine OpenOffice.org-CD geschickt bekommen, auch wenn der dann einen Kostenersatz verlangt.
Ja, okay, also wenn ich was dafür
man darf
auch
das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren natürlich, aber man sollte natürlich, wie du sagst, schon hingucken, wo man draufklickt.
Ja, genau, also das kann man machen. Und wer halt eine Modemverbindung hat, na klar, es steht ihm ja frei, auch bei OpenOffice eine CD. Ihr habt ja auch so eine Art Live-CD oder sowas.
Ja genau, wir haben einen Verein, es gibt einen deutschen Verein, OpenOffice.org Deutschland e.V., der ist auch gemeinnützig anerkannt, sitzt in Wiesbaden, hat eine eigene Webpage und über die kann man sich auch DVDs oder CDs des ProO-Box-Projekts, das ist ein Unterprojekt, wenn man so will, von uns, die eine Distribution zusammenbauen, in der nicht nur OpenOffice drin ist für verschiedene Betriebssysteme. Da sind Language Packs, glaube ich, mit drauf, da sind Cliparts mit drauf, so ein bisschen auch andere freie Software.
Ja, auch dann der Thunderbird und Lightning ist dann wieder mit drauf.
Immer in der aktuellen Version, genau. Da kann man sich dann so eine CD schicken lassen. Die machen das gerne und die nehmen auch gerne Spenden entgegen, die sind auch steuerlich abzugsfähig. Auch da kann man auch ein bisschen dem Projekt helfen, aber man kann da auch hauptsächlich sich solche CDs und DVDs auch schicken lassen, wenn man aus irgendeinem Grund keine Möglichkeit hat, sich die runterzuladen. Ich meine, eine DVD auch über eine 1-Gig-Leitung dauert danach nochmal so 12 Stunden, bis sie da ist. Könnte sich lohnen.
Okay, kommen wir zur letzten Frage, weil wir haben ja schon wieder ganz schön die halbe Stunde fast voll, oder die haben wir definitiv voll. Wie sieht es aus mit einem X-Lift-Import bzw. Export? Nichts. Ich sehe schüttelnde Köpfe.
Nein, ist meines Wissens mit OpenOffice.org nicht möglich, aber mit dem von mir eben genannten Programm Open Translation Editor, der arbeitet mit dem X-Lift.
Open Translation. Ja, gut, okay, die Frage würde ich jetzt stellen, ne? Und zwar, was ist X-Lift? Keine Ahnung. Nee, okay, keine dann müsste uns der Zuhörer vielleicht mal schreiben, was das ist. Ich habe das auch noch nie gehört. X-Lift hat ja vielleicht irgendwas mit diesem, mit Sprachen zu tun.
Wäre am Stand zu erfragen.
Oder wir müssen das nochmal in Erfahrung bringen. Vielleicht kriegen wir das ja heute noch raus. Dann würden wir euch noch informieren, was X-Lift ist. Ansonsten bedanken wir uns für das Interview hier. Open Office, es waren anwesend der Uwe Altmann, der hier Rede und Antwort stand und sich von Mechthilde Stehmann unterstützt fühlte. Aber sie hat doch auch gar nicht so schlecht.
Hat mich unterstützt.
Ja.
Das ist kein subjektives Gefühl von mir. Ja,
also man musste auch das Mikrofon gar nicht ausschalten. War doch wunderbar. Hat doch gar nicht so eine hat nicht wehgetan.
Nee, okay.
Wunderbar. Okay, also ich wünsche euch noch viel Erfolg hier auf der Messe.